Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern.
Herzlich willkommen zu einer neuen und, wie ich sagen darf, ganz besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Folge 10 unserer dritten Staffel, unserem Staffelfinale und der insgesamt 30. Ausgabe Kannst du vergessen. Unglaublich, wie die Zeit vergeht und was wir wieder für tolle, spannende Gäste hier begrüßen durften, die uns mitgenommen haben hinter die Kulissen des wissenschaftlichen Alltags und mitten rein in die faszinierende Welt der Neurowissenschaft. In 9 Folgen durfte ich insgesamt 17 Gäste begrüßen. Und was ich besonders toll fand in dieser Staffel ist, dass wir nicht nur über das Lernen, Vergessen und Erinnern gesprochen haben und über das Extinktionslernen, für das ihr jetzt alle Expertinnen und Experten seid, wie ich hoffe. Unser Anliegen war es vielmehr, die neurowissenschaftlichen Themen zu verbinden mit der Lebensrealität unserer Zuhörerinnen und Zuhörer und mit den Themen, die uns immer wieder im Alltag begegnen. Es ging zum Beispiel um KI, es ging um Klimawandel, um Glück, Motivation, Einsamkeit, aber eben auch um spannende Dinge wie Neuroimplantate und False Memories. Genug Stoff also, für den es sich lohnt, noch einmal zurückzublicken. Und das mache ich heute natürlich nicht alleine, sondern wieder mit einem Gast. Und es ist heute ein ganz besonderer Gesprächspartner, der beste, den man für diesen Anlass finden kann. Ein Mann, der, wie ich finde, auch der Grund ist, dass wir alle hier sitzen, Professor Uno Günterkühn. Uno Günterkühn ist Sprecher des Sonderforschungsbereichs 1280, also der Forschungsbereich, der sich mit dem Extinktionslernen auseinandersetzt. Und Uno ist auch einer der renommiertesten Forscher der Ruhr-Universität Bochum. Über 13 Auszeichnungen und Preise hat er bereits unter der Haube. Mitgliedschaften in Akademien der Wissenschaften, zum Beispiel die Leopoldina. Das ist sowas wie die Hall of Fame für WissenschaftlerInnen, nur dass ihr das einordnen könnt. Verdienstorden in Deutschland und in der Türkei hat er bekommen. Ehrendoktorwürden, Medaillen, Spezialpreise. Aber was ich am besten fand, ist, er hat den Kommunikatorpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft bekommen. Das ist das, was für mich herausgestochen hat, denn das heißt ja, er ist ein herausragender und ausgezeichneter Wissenschaftskommunikator und ich möchte sagen, fesselnder Erzähler. Deswegen ist er medial sehr präsent, oft zitiert, gefragter Gast in Zeitung, Rundfunk und Fernsehen und eben auch heute bei uns hier im Podcast. Und er wird sich nicht nur meinen Fragen stellen, sondern auch euren Fragen. Ihr hattet nämlich die Möglichkeit, eure Fragen bei uns einzureichen in einem sogenannten Ask Me Anything. Hallo Uno.
Hallo. Hallo Rainer. Schön, dass wir beide zusammenkommen.
Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder dabei zu sein. Ich glaube, heute bist du zum zweiten oder zum dritten Mal sogar schon bei uns.
Ich weiß es nicht, aber es macht immer Spaß.
Unser Publikum konnte uns Fragen schicken, habe ich gerade schon gesagt. Wir haben eine Ankündigung gehabt im Podcast und auf Instagram dazu aufgerufen. Musste dein Team dich dazu überreden oder bist du für sowas eigentlich immer zu haben, dass man dir alle möglichen Fragen stellt?
Man musste mir nur einen Pin schicken und schon habe ich zugesagt. Also überreden war nicht notwendig.
Wir fangen vielleicht mal mit einer kleinen persönlichen Frage an, bevor wir gleich einsteigen und dich auch nochmal besser kennenlernen. Wie bist du eigentlich Hirnforscher geworden? Ich habe jetzt nur über deine Errungenschaften hier erzählt, aber du hast ja mal irgendwo angefangen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
Also im Rückblick muss ich sagen, ich glaube, ich habe nie was wirklich anderes getan. Schon als kleines Kind habe ich also Käfer gefangen, in kleine Labyrinthe gesperrt. Die mussten dann lernen, aus dem Labyrinth rauszufinden, habe so Lernkurven erstellt. Ich habe in der Türkei beim türkischen Jugendforsch mitgemacht, habe da Fische konditioniert, um rauszubekommen, ob die Farben sehen können. Das war natürlich alles sehr kindlich und einfach und mikroskopiert und Zeichnungen erstellt. Aber das war wie so eine kleine Vorübung. Und als ich dann studierte, habe ich mich vor allen Dingen für die Hirngeschichten interessiert, die damals im Studium sehr, sehr selten waren. Und dann bei der Diplomarbeit, da ging es dann tatsächlich um etwas Neurowissenschaftliches. Und ich weiß noch ganz genau, als ich mit meinem Professor das Thema abgemacht habe, sagte er, als ich noch aus dem Zimmer rausging, ach, und wenn Sie sich so ein bisschen vorbereiten wollen auf das Thema, gehen Sie doch mal in die Bibliothek und leihen sich die Diplomarbeit von dem so und so aus. Das ist eine ganz gute Einführung. Dann durften wir das für 24 Stunden ausleihen damals. Bin ich damit in Studentenwohnheim, da gab es einen Kopierer. Und dann habe ich am Abend 2 Stunden lang die Arbeit gelesen, kopiert. Und da wusste ich, das will ich für den Rest meines Lebens machen. Also jetzt nicht das Kopieren, aber die Hirnforschung.
Und es hat sich ausgezahlt. Du bist, wie gesagt, nicht nur renommierter Forscher, sondern eben auch hier eine wichtige Person, die dafür gesorgt hat, dass es diesen Sonderforschungsbereich gibt, dass die Ruhr-Uni Bochum auch neurowissenschaftlich, biopsychologisch dasteht, wo sie heute ist. Wo das ist, das könnt ihr erfahren, wenn ihr diesen Podcast hört und hört, auch wie unsere Gäste davon schwärmen, von den Arbeitsbedingungen, die wir hier haben, von den tollen Netzwerken, die sich hier ergeben, den tollen Forschungsbedingungen. Darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen, wollen zurückschauen, was es in dieser Staffel alles gab. Vielleicht auch zurückschauen, was sich im Bereich der Extinktionsforschung seit Anfang dieses Podcasts, also mittlerweile seit fast 4 Jahren, getan hat, wie es weitergeht mit dem Sonderforschungsbereich und dann natürlich auch auf die Fragen der Zuhörenden eingehen. Vorher möchten wir aber auch dir einen Gästeeinspieler gönnen, den, auch wenn du jetzt schon häufiger bei uns zu Gast warst, den hattest du, glaube ich, noch nicht.
Onno Güntürkin ist Professor für Biopsychologie an der Ruhr-Universität Bochum und Sprecher des Sonderforschungsbereichs 1280. Er promovierte 1984 und wurde nach seiner Habilitation 1993 an die Ruhr-Uni Bochum berufen. Damals als einer der jüngsten Professoren Deutschlands. Forschungsaufenthalte führten ihn unter anderem nach Paris, Konstanz, San Diego, Brisbane, Antwerpen und Izmir. Onno Güntürkin wurde vielfach für seine Forschung und seine Wissenschaftskommunikation ausgezeichnet und trägt Ehrendoktorwürden. Insbesondere in den Bereichen Hirnevolution, Funktion der jeweiligen Hirnhälften, Entscheidungsfindung und Gedächtnis ist seine Arbeit wegweisend und einflussreich. Bekannt ist er vor allem für seine Erforschung der Vogelkognition, die er seit Jahrzehnten besonders gern mit Tauben macht.
So, lieber Onno, du bist nicht nur dein Leben lang Forscher gewesen, sondern du hast auch wichtige Positionen hier an der Universität übernommen. Du bist Arbeitsgruppenleiter, Forschungsgruppenleiter und auch Sprecher des SFB. Das heißt, du musst auch sehr viele andere Forschungsprojekte, sehr viele Details über die Arbeit anderer Menschen in deinem Kopf haben. Ist das für dich eigentlich schwierig, sich auf deine eigene Arbeit noch zu konzentrieren, oder ist das dann schon fast wie Freizeit?
Ach, also 24 Stunden sind natürlich ein Limit, das ist immer sehr hart. Aber ansonsten macht es mir einen wahnsinnigen Spaß, weil mich interessiert so ziemlich alles. Und das ist eine ganz gute Voraussetzung dafür, dass man so große Projekte leitet, weil fast alles, was da passiert, finde ich irgendwie spannend. Mhm. Und meine Aufgabe ist es, das zusammenzubringen, die Querfäden zu sehen, die vielleicht andere nicht sofort gesehen haben, und das Ganze natürlich so zu koordinieren, dass das auch dann in eine Form gegossen wird, dass das ein großes Projekt wird und dass es auch von Gutachtern positiv bewertet wird. Aber wenn man diese Neugier hat, und die habe ich nie verloren, und zwar für alles, dann hat man natürlich eine ziemliche Bürde fürs Leben, weil das Leben reicht nicht aus und die 24 Stunden auch nicht. Aber zumindest eine gute Voraussetzung, dass man vieles koordiniert und dabei sehr viel Spaß hat. Und das nicht so sehr als schlimme Arbeit ansieht, sondern als etwas, bei dem ich ständig meine Neugier stillen kann.
Du konntest also damit klarkommen, dass auch neue Projekte und neue Forschungen meistens weitere Fragen aufwerfen.
Damit komme ich klar. Ich komme nicht so gut damit klar, dass wir die Antworten noch nicht wissen. Und es gibt irgendwie so einen Spruch aus einem englischen Roman, in dem der Protagonist sagt, es ist gemein, dass uns der Wunsch nach Einsicht gegeben wurde, aber nicht die Zeit, um es zu erfüllen. Ja. So sterben wir alle frustriert. Und das sehe ich als mein Lebensschicksal.
Aber wenn man sich mit dem Schicksal anfreunden kann?
Das kann ich.
Ja, dann hat man ja schon einen großen Schritt getan, um sich davon nicht überwältigen zu lassen. Aber dann schauen wir doch mal zurück, vielleicht ganz kurz zur Einführung, wenn man jetzt gerade erst eingeschaltet hat und sich direkt diesem Wrap-up gibt, bevor man alle Folgen dann hoffentlich noch einmal hört. Kannst du uns nochmal ganz kurz, auch wenn man nicht so sehr im akademischen Alltag drinsteckt, erklären, was ein Sonderforschungsbereich ist und warum das so besonders ist?
Also ein Sonderforschungsbereich ist ein sehr großes Projekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird, wenn sie es akzeptieren, in dem sehr viele verschiedene Lehrstühle mit ihren ganz unterschiedlichen Spezialisierungen an einem gemeinsamen Thema arbeiten. Und das eignet sich besonders für Themen, die sehr komplex sind, die also weitreichende Implikationen haben und somit aus vielen verschiedenen Richtungen erforscht werden müssen. Das kann eine einzelne Arbeitsgruppe gar nicht leisten. Das können nur solche großen Konsortien leisten. Und das im Kurz ist ein Sonderforschungsbereich. Der muss natürlich dann so koordiniert werden, dass die ganzen vielen verschiedenen Projekte wie ein Puzzle ineinander greifen, ja, und dass die Leute auch wirklich zusammenarbeiten und das nicht nur als Lippenbekenntnis am Anfang sich schwören, sondern dass auch wirklich passiert und so weiter und so fort. Da gehören viele Kleinigkeiten dazu, aber das in Kürze ist ein Sonderforschungsbereich.
Und das ist wirklich so was Besonderes, weil die Bedingungen, unter denen man dann arbeitet, eigentlich so hervorragend sind, können fast nicht besser sein,
oder? Also die Bedingungen sind dann wirklich sehr gut, weil du für das, was du machen willst, auch so viel unterschiedliche Leute hast, die das, was dich interessieren, aus ganz vielen verschiedenen Richtungen, ja, ebenfalls erforschen, sodass du ein wirklich vollständiges Bild bekommst. Das kostet natürlich, sodass man dann auch das Geld zur Verfügung hat. Und gleichzeitig ist das auch eine Übung in Interaktion, gemeinsamer Arbeit, in Multidisziplinarität. Und das ist das Großartige. Das hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft wirklich eingeführt, in einer Zeit, in der in Deutschland eigentlich nicht kooperativ gearbeitet wurde, sondern in der die Professoren eigentlich alle so ihr eigenes Fürstentum hatten. Und der Nachbar war der größte Gegner. Und um das aufzubrechen, haben sie dann den Sonderforschungsbereich als Institution eingeführt, um einen Anreiz zu schaffen, stärker zu kooperieren. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert.
Das geht immer es gibt verschiedene Phasen für einen Sonderforschungsbereich. Eine Phase geht 4 Jahre, korrigiere mich.
Genau. Es läuft im Idealfalle 12 Jahre.
Ja.
Man bekommt immer Geld für 4 Jahre und dann wird man evaluiert. Und dann geht es darum, kriegt man die nächsten 4 Jahre. Und bei uns ist es so, wir werden dann durch die Pandemie ein halbes Jahr länger, 8,5 Jahre gefördert worden sein. Und jetzt steht uns die große Evaluation bevor, bekommen wir noch die letzten 3,5 Jahre. Insofern ist natürlich jetzt Anspannung und Adrenalin gefragt.
Machen wir mal die kleine Evaluation. Wenn man jetzt hier 30 Folgen Kannst du vergessen gehört hat und auch gesehen hat, wow, Extinktionslernen, das steckt wirklich überall drin. Wir sagen ja, der Podcast ist über das Lernen, Vergessen und Erinnern. Und wenn ihr ein paar Folgen gehört habt, liebe Zuhörenden, dann wisst ihr ja, das kann sich auf ganz viele Lebensbereiche beziehen. Es geht auch darum, wie wir zum Beispiel Ängste loswerden können, in einem konkreten Fall zum Beispiel. Und wie wir Szenarien in unserem Gehirn überschreiben. Es spielt in ganz viele Bereiche mit ein. Der Podcast läuft jetzt seit 4 Jahren. Kann man überhaupt jetzt, ich weiß nicht, ob man das so runterbrechen kann auf einzelne Erkenntnisse, aber gibt es neue Erkenntnisse, wo man sagen kann, wow, das hätten wir vor 4 Jahren so jetzt nicht gedacht. Und da müssen wir jetzt sagen, wow, da haben wir jetzt wirklich einen großen Schritt getan.
Absolut. Ich bin sehr, sehr stolz und sehr froh um die vielen Erkenntnisse, die wir sammeln konnten. Jetzt, wie viele Stunden gibst du mir? Aber ich mache es mal aber relativ kurz, um es mal auf einige wenige Punkte zurechtzurücken. Also ich erzähle es mal so, dass auch neue Zuhörer das Ganze verstehen. Beim Extinktionslernen ist es ja so, dass man etwas gelernt hat. Nehmen wir mal einen besonders dramatischen Fall. Ich gehe eigentlich immer den gleichen Weg nach Hause, von der Arbeit. Und eines Tages passiert etwas Schlimmes. Ich werde überfallen und es besteht Lebensgefahr. Das ist wirklich eine traumatische Erfahrung, die ich mache. Und ab da habe ich Angst, den Weg zu gehen und versuche, das zu vermeiden. Und das kann eventuell generalisieren auf viele andere Wege. Und beim Extinktionslernen würde ich mich an einen Therapeuten wenden. Der macht im Grunde ein Extinktionslernen. Das wäre die sogenannte Konfrontationstherapie, bei der die Person, die diese Angst hat, eventuell im Labor, also bei dem Psychotherapeuten, mit ähnlichen Gedanken konfrontiert wird, mit ähnlichen Situationen, die er sich vorstellen soll, konfrontiert wird und nie passiert etwas. Was man dann lernt ist, es muss ja nicht nochmal passieren. Das war einmalig, es ist nicht wieder passiert und eigentlich brauche ich diese Angst nicht mehr zu haben. Im einfachsten Falle ist dann dieser therapeutische Prozess ein Extinktionslernen, bei dem man etwas gelernt hatte, mein Weg nach Hause, große Gefahr, Trauma, Todesangst. Jetzt lernt man, nein, das gilt nicht mehr. Ich brauche die Angst nicht mehr zu haben. In Wirklichkeit ist es aber so, dass diese Angst nie vergessen wurde. Ich zeige sie nicht mehr, aber sie steckt immer noch in meinem Gehirn. Und sie schlummert eventuell für den Rest meines Lebens in meinem Gehirn. Und das ist das Schlimme, sie kann wieder hochkommen.
Ist das ein Trauma?
Das ist ein Trauma, genau. Ein Trauma ist nichts anderes als ein neues Lernen einer besonders dramatischen und angsterregenden Situation, die natürlich an bestimmte Bedingungen geknüpft sind, in meinem Beispiel an den Weg nach Hause. Und jetzt möchte ich aber nicht mit dieser Angst leben. Ich möchte nicht mehr eingeschränkt sein. Daher wende ich mich an den Psychotherapeuten, der konfrontiert mich virtuell mit dieser Situation. Er geht mit mir das immer wieder durch, nie passiert etwas Ähnliches. Oder er nimmt mich mit auf den Weg, wo immer es passiert ist und alles ist gut, nie wieder passiert ist. Aber jetzt passiert etwas Komisches. Vor allen Dingen, wenn ich diese Konfrontationstherapie beim Psychotherapeuten gemacht habe und mich erleichtert fühle und die Angst ist weg, kann es sein, dass wenn ich nach Hause komme, plötzlich die Angst wieder da ist oder wenn ich diesen Weg nochmal betrete. Das bedeutet, die Angst war nie weg, sie war nur unterdrückt. Und jetzt kommt eine Definition. Extinktionslernen ist das Lernen, diese alte Angst zu unterdrücken. Sie ist aber nicht weg. Und das passiert unter bestimmten Bedingungen und die erforschen wir. Und jetzt ist der Kontext wichtig. Der Kontext war der Weg, es hat schon gedämmert, ich bin dahin gegangen, die Angst ist aufgetreten und so weiter und so fort. Der Kontext beim Psychotherapeuten war aber eine ganz andere. Da saß ich auf dem Sofa, habe geredet und so weiter und so fort. Während des Extinktionslernens lerne ich, dass der Kontext Sofa, Psychotherapeut, angenehmer Nachmittag, Kaffee auf dem Tisch nicht mit Angst assoziiert ist. Jetzt ist aber der Weg nach Hause ohne Sofa, ohne Kaffee, ohne Psychotherapeut. Und plötzlich wird mir klar, ich habe die Angst nur verloren in dem Kontext der Psychotherapie. Und was ist Kontext? Diese Frage haben wir geklärt. Und das bedeutet, dass wenn wir den Kontext unter Kontrolle kriegen, dass wir eventuell Psychotherapie auch besser machen können. Dass wir wirklich verstehen können, warum das Extinktionslernen so eng an diesen Kontext gekoppelt ist. Und das ist das, was wir gelernt haben in der zweiten Phase. Und das, was wir in der dritten Phase so richtig solide durchtesten wollen. Soweit ein kleiner Teaser.
Das heißt, also das Thema Kontext hatten wir tatsächlich schon ein paar Mal gehört, aber ihr habt jetzt quasi beschrieben, wie das im Gehirn verarbeitet wird. Oder?
Exakt. Okay, wow. Es ist tatsächlich so, dass in der Literatur Kontext überhaupt nicht gut definiert ist.
Ja.
Die Leute sagen, ja, das ist ein ganz wichtiger, großer Reiz, das ist eine Farbe, das ist was Bewegtes oder das ist ein Raum. Ja. Und es hat eigentlich Shen Cheng mit komputationalen KI-getriebenen Analysen, hat er gesagt, naja, eigentlich ist es ganz einfach, alles kann ein Kontext sein. Vor mir steht zum Beispiel ein Glas Wasser. Das Glas Wasser kann ein Kontext sein. Hauptsache, es ist ganz eng mit dem Wechsel von Angst zu Nicht-Angst assoziiert.
Mhm.
Also wenn dieser Wechsel, den ich als sehr salient, als sehr sozusagen aufregend und gut sichtbar wahrnehme, und es gibt einen Reiz, der ist ganz eng damit assoziiert, dann wird dieser Reiz, und sei er noch so unscheinbar, zu einem Kontext. Hat keiner geglaubt. Und dann hat Jonas Rose, Projekt A19, das getestet, übrigens mit Tauben getestet. Da bin ich natürlich persönlich sehr stolz drauf. Natürlich, klar, die Taube, das Versuchstier. Und er konnte zeigen, dass es riesig große auffällige Reize gibt, die er als Kontext einsetzen wollte, solange die nicht diese enge Koppelung mit dem Ereignis der Angst oder des Wegfalls von bestimmten Dingen gekoppelt sind, sind sie vollkommen bedeutungslos als Kontext. Und jetzt haben wir noch viele weitere Analysen durchgeführt und es sieht wirklich so aus. Was wir also beachten müssen ist, wenn wir den Kontext so gestalten, dass er lerntheoretisch sehr eng oder weniger eng gekoppelt ist, können wir jeden Reiz, und sei es nur ein Krümel auf dem Tisch, zum Kontext oder zum Nicht-Kontext machen. Und das gibt uns ganz neue Möglichkeiten, diese wichtige Variable therapeutisch einzusetzen.
Wenn ich jetzt mal von den Forschungsergebnissen weggehe, die natürlich irgendwie das sind, woran man auch einen Sonderforschungsbereich misst, habe ich den SFW 1280 aber auch so kennengelernt, dass deswegen gibt es auch diesen Podcast, dass ihr sehr darum bemüht seid, auch nach außen hin zu kommunizieren. Man nennt das im Fachjargon Ö-Projekt, also dass man auch der Öffentlichkeit, die ja letztlich auch mit den Steuergeldern das finanziert, Zugang gibt, mitteilt, was gemacht wird. Und was ich besonders schön fand, ist, dass es dann im letzten Jahr, und ich glaube, das wird für dich auch ein Highlight gewesen sein, du weißt, wovon ich spreche, wenn man jetzt mal ab von den Forschungsergebnissen über andere schöne Ereignisse spricht, es gab ein wunderbares Live-Event hier in Bochum, die sogenannten Brain Talks. Vielleicht kannst du dann nochmal aus deiner Sicht sagen, was das für dich besonders gemacht hat oder was das Besondere an so einem großen Live-Event war, nämlich hier im Schauspielhaus in Bochum.
Das war fantastisch. Diesen Tag werde ich wahrscheinlich bis zum letzten Tag meines Lebens hoffentlich nicht vergessen. Man weiß, was dann alles schon wieder mal passiert. Aber also erstmal, wir sind gerade im Ö-Projekt. Also dieser Podcast findet auch im Ö-Projekt statt und ist eine ganz tolle Sache. Aber das Schauspielhaus, das hatte bei allem Respekt, Rainer, zu dem, was wir hier machen, doch noch was ganz Besonderes.
Ja.
Das ist die größte Bühne, die Bochum zu bieten hat. Ich bin gerne im Schauspielhaus, um mir Stücke anzugucken. Und niemals hätte ich mir vorstellen können, dass ich mal auf dieser Bühne bin. Und es war ein fantastischer Abend mit viel Musik und dann mit vier jungen Menschen aus dem Extinktions-SFB, die ihre Forschung vorgestellt haben. Gespräch mit Marius Huth, einem tollen Schauspieler, der dort arbeitet. Bei dem ging es um Gedächtnis und es ist ja eine enorme Gedächtnisbelastung, die Texte aufzusagen. Und ich war der Konferencier, der dann durch das ganze Event führte. Das Schauspielhaus war nahezu ausverkauft. Wir hatten eigentlich die ganzen großen Bühnenstücke, die das Schauspielhaus aufgeboten hatte, getoppt, was natürlich den Finanzier des Schauspielhauses, glaube ich, ein bisschen geärgert hat, dass wir da kommen und viel besser dastehen als dann so manches Theaterstück, was da gelaufen ist.
Ja.
Und für mich war es das erste Mal auf dieser Bühne, aber auch dieses Gefühl, ich spreche in ein so großes Publikum hinein, die Menschen verschwinden im Dunkel. Und es klappt und es macht so einen Spaß. Und am Ende haben die Leute, sind nicht einfach nach Hause gegangen, sondern sie haben im Schauspielhaus die Sitze hochgeklappt und haben noch zur Musik getanzt.
Oh, wow.
Das war wirklich so toll. Und anschließend kamen ganz viele und haben gesagt, ja, nächstes Jahr machst du es nochmal, oder? Es war ein fantastischer Abend, wirklich toll.
Aber da hängt auch einfach sehr viel Arbeit dran.
Da hängt sehr viel Arbeit dran. Ja. Aber ich meine, ich verrate dir jetzt ein gut gehütetes Geheimnis. Als Sprecher eines SFBs hat man ja sehr viele fleißige Menschen um sich herum. Also insofern, ich mache es ja nicht alleine, sonst wäre das natürlich nicht möglich. Aber da sind viele Menschen dabei. Also Philipp ist dabei, Sandra ist dabei. So viele tolle Menschen sind dabei, die daran arbeiten.
Ich finde es trotzdem vor allen Dingen beeindruckend, dass die Universitäten, und die werden ja oft auch eben gleichgesetzt mit Elfenbeintürmen, und dass gerade da, wo viel Geld investiert wird, dass auch sich darum bemüht wird, eben hinter die Kulissen blicken zu lassen. Deswegen, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich komme ja selber aus dem Bereich des Science Slams, ich moderiere Science Slams und finde es immer wieder, also jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin, die sagt, ich stelle mich auf eine Bühne, ich gehe in die Öffentlichkeit oder wie du es auch seit Jahren machst, ich rede mit den Medien auf einer verständlichen Art und Weise darüber, was wir hier eigentlich machen und bringe den Leuten näher, was in den Universitäten passiert und wie man überhaupt auf Ergebnisse kommt, mit welchen Problemen man zu kämpfen hat, wie man Forschungsfragen entwickelt. Also jeder Mensch, der das macht, ist ein Geschenk. Und ich glaube, die Resonanz, die ihr jetzt auch hattet, zeigt ja, dass es auch in der Gesellschaft dieses Bedürfnis dafür gibt und die Bereitschaft, sich mit komplexen Themen auseinanderzusetzen, wenn man sie gut übersetzt.
Ich sehe das ganz genauso. Es wird häufig von einer wachsenden Wissenschaftsfeindlichkeit gesprochen. Das kann bis zu einem gewissen Grad sein, aber ich glaube, der größte Teil der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland interessiert sich für Wissenschaft. Aber wir haben auch eine Bringschuld als Wissenschaftler, denn wir forschen mit dem Geld dieser Menschen, die Steuerzahler sind. Und deshalb, glaube ich, haben wir diese Bringschuld und das mache ich auch gerne.
Wir haben uns ja deswegen jetzt diese Staffel auch ein bisschen darum bemüht, Themen aufzugreifen, über die gerade gesprochen wird oder wo wir auch das Gefühl haben, das sind Themen, die mit der Lebensrealität unserer Zuhörenden zumindest Schnittstellen haben. Und ich fand den Aufmacher, den wir hatten, Bots and Brains, mit Nicolas Diekmann und Michael Kamp, ein sehr gutes Beispiel. Da ging es nämlich um das Thema KI, also künstliche Intelligenz. Und das ist ja was, was uns jetzt seit 2 Jahren wirklich überall begegnet und was uns auch so ein bisschen, wenn man sich nicht damit beschäftigt, wahrscheinlich überrollt. Man muss sich damit jetzt auseinandersetzen. Und meine Frage an dich wäre, gar nicht so zum Inhalt dieser Folge, ich empfehle euch natürlich alle Folgen, aber zum Thema KI an sich. Das kommt in ganz vielen Folgen immer wieder vor, weil diese Methoden jetzt von ganz vielen Menschen auch im SFB und überall in der Wissenschaft, glaube ich, eingesetzt werden, weil sie neue Möglichkeiten bringen. Ich habe neulich mit einer Science-Slammerin gesprochen, die gesagt hat, wenn ich damals KI gehabt hätte, dann hätte ich meine Forschung, also die war, glaube ich, mittlerweile nicht mehr in der Forschung, die hätte jetzt überlegt, ob sie ihre Daten nochmal rauskramt und jetzt durch irgendwelche Modelle laufen lässt. Wünschst du dir manchmal, es hätte diese Mittel schon zu deiner Zeit gegeben, als du noch ein junger, wilder Forschender warst?
Selbstverständlich. Also die Möglichkeiten, die sich jetzt bieten, sind einfach unglaublich. Die Produktivität hat natürlich auch sehr zugenommen. Man denkt immer, durch die vielen Möglichkeiten ist es leichter, aber dafür macht man dann halt auch viel mehr, als man es früher machen konnte. Ich komme ja noch aus einer Zeit, in der man mit Schreibmaschinen tippte und vieles andere mehr, in der Bildverarbeitung dann abends in der heimischen Dunkelkammer im Badezimmer ablief. Das heißt, all diese Dinge standen damals nicht zur Verfügung. Und diese Möglichkeiten sind fantastisch. Und ich wünschte, ich hätte sie damals gehabt. Und ich wünschte, wenn ich sie damals gehabt hätte, hätte ich auch die mentalen Werkzeuge entwickelt, das selber machen zu können. Aber so kann ich das nicht. Also ich müsste wirklich, ja, wenn ich mal Rentner bin, vielleicht gehe ich da nochmal ganz tief rein und lerne das. Ich bin jetzt auf Interaktion mit Kollegen angewiesen, aber genau dafür ist ein Sonderforschungsbereich ja auch da. Weil ich muss nicht alles können. Das muss im Sonderforschungsbereich repräsentiert sein, aber keiner von uns muss alles können.
Siehst du denn da jetzt Chancen für die Neurowissenschaftler? Also glaubst du, es gibt eine Wissensexplosion in den nächsten Jahren? Oder ist Wissen immer noch etwas, was wirklich vor allen Dingen in den Köpfen der Menschen natürlich erstmal passiert und die Werkzeuge verbessern sich, aber wir müssen natürlich trotzdem auch, also es muss ja auch die Idee dahinter sein, oder mentale Modelle, wie du es genannt hast.
Ja und nein. Also die Wissensexplosion ist gewaltig, auch durch KI und durch Methoden, die sehr viel schneller Daten erzeugen, die quasi Datenerzeugungssysteme sind, mit denen man wahnsinnig viel an Hirn- und Verhaltensdaten kommt. Aber ein Kollege hat mal vor einiger Zeit diesen wunderbaren Begriff geprägt, indem er sagte, wir ertrinken in Daten und dürsten nach Erkenntnis. Wissen. Genau. Und dieser Erkenntnisprozess, der kann vielleicht durch KI unterstützt werden, aber im Moment ist er tatsächlich noch einfach sitzen, denken, aus dem Fenster gucken, tief in sich gehen, nochmal denken und nochmal denken. Das ist der Erkenntnisprozess und das ist das eigentliche Nadelöhr. Insofern müssen wir beides haben. Wir haben jetzt sehr viel mehr Daten, aber wir haben nicht plötzlich neue Theorien und neue Erkenntnisse, sondern das entsteht tatsächlich noch in unserem Kopf, zumindest noch für ein paar Jahre.
Eine Folge, die ich auch ganz schön fand, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich bin ja Herausgeber eines demotivierenden Tischkalenders.
Den habe ich bei mir auf dem Tisch und der demotiviert mich jeden Tag aufs Neue.
Und aber du hast ja auch das beste Mittel gegen Demotivation, nämlich eine wunderbare Kollegin bei dir auf dem Flur, Marlies Pinnow. Mit ihr haben wir gesprochen in Folge 6 über Motivation, Motivationspsychologie. Du hast gerade schon gesagt, dich interessiert alles und du verlierst auch da nicht ja, die Motivation weiterzumachen. Was treibt dich denn eigentlich an? Sind das deine KollegInnen? Sind das neue Erkenntnisse? Ist das einfach ein Feuer in dir?
Also die Kollegen und Kolleginnen sind natürlich der Grund, warum neue Dinge entstehen und ich interessiere mich dann für zumindest das Allermeiste davon. Ich glaube, das ist so etwas wie eine Persönlichkeitseigenschaft. Ich bin chronisch neugierig und ich werde auch nicht weniger neugierig über die Jahre und Jahrzehnte. Ich kann es dir nicht erklären, warum das so ist. Ich bin manchmal erstaunt, wie wenig neugierig manche Menschen sind. Und ich kann mich da gar nicht so richtig hineinversetzen. Das Thema Motivation nur als Beispiel zu nennen. Marlies ist eine tolle Kollegin, die sehr, sehr spannende Dinge dazu macht. Als Student fand ich Motivationsforschung furchtbar langweilig. Mhm. Und ich dachte, oh Gott, das sind so ganz uralte Modelle und das ist so grau und mit Spinnweben dran. Und je älter ich werde, desto mehr realisiere ich, das ist eine der zentralen Triebfedern überhaupt des Lebens.
Ja, oder?
Das ist genau die Frage, die du stellst. Warum bin ich neugierig? Ich kann es dir nicht genau erzählen. Das ist etwas in mir und was mich antreibt. Und das ist, glaube ich, das, was so zentral ist für uns Menschen, dass wir einfach mehr Forschung in dem Bereich brauchen. Und ja, vielleicht, wenn ich nochmal neu anfangen würde, würde ich vielleicht Motivationsforscher werden, wer weiß.
Die Zeit reicht leider nicht aus, um nochmal auf jede dieser Folgen zurückzublicken. Ich kann euch nur sagen, hört euch gerne nochmal alle unsere Folgen an. Was mich besonders geflasht hat, waren auch die Folgen 7 und 8. Einmal ging es um Neuroimplantate, auch wirklich brandaktuell. Wir haben ja kurz, nachdem Neuralink tatsächlich dem Amerikaner Noland Arbaugh einen Chip in den Kopf eingesetzt hat, diese Folge aufgenommen. Und kurz nachdem unsere Folge dann online ging, kam auch die Nachricht, dass sich 85% dieser elektrischen Verbindungen im Gehirn wieder gelöst haben. Also es ist ein vom Hals abwärts gelähmter Mensch, der dann wieder Schach spielen konnte. Und das hat mich, also diese Folge war Wahnsinn, vor allem weil es auch um Möglichkeiten ging, wie das in Zukunft genutzt werden kann. Christian Klaas und Nikolai Axmacher haben auch darüber gesprochen, wie die militärische Nutzung für solche Dinge aussieht. Also es war wirklich eine Science-Fiction-Folge. Da würde mich wirklich deine Perspektive auf das Thema nochmal interessieren.
Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die olympische Flamme,
ja,
die nach Paris reingetragen wurde, wurde ja durch ganz viele verschiedene Menschen reingetragen. Und einer davon war ein junger Mann, der auch komplett querschnittgelähmt war und der durch ein KI-System laufen konnte, langsam, gemächlich und mit so einem Rucksack, den er dann bei sich trug. Und der trug die Flamme für einige hundert Meter.
Krass.
Das heißt, das sind tolle Entwicklungen.
Ja.
Und das werden sehr, sehr wichtige Entwicklungen sein. Man muss zwei Dinge unterscheiden. Die Neurowissenschaft macht unglaubliche Fortschritte, sodass man eigentlich kaum hinterherhecheln kann und trotzdem kann sie tiefe Fragen nicht beantworten und helfen. Nach wie vor können wir Menschen in der Schizophrenie nicht wirklich helfen, in der Depression nicht wirklich helfen. Nach wie vor sind Menschen, die eine Alzheimer-Degeneration unterlaufen oder Querschnittsgelähmte, einfach ein großes therapeutisches Problem. Und das bedeutet, bei all den wahnsinnigen Erkenntnissen, die wir haben, ist die Komplexität, die hinter dem Gehirn steht, doch so groß, dass wir noch nicht so weit gekommen sind, gute Möglichkeiten anzubieten. Und da bieten sich natürlich diese Implantatmodelle zumindest für einige Erkrankungen sehr gut an. Querschnittsgelähmte ist ein sehr schönes Beispiel. Mhm. Es gibt natürlich auch bei Parkinson-Patienten die tiefen Hirnstimulation. Das sind ja Dinge, die sehen ja aus wie Mirakel.
Ja.
Sind Menschen, die hochgradig in ihren Bewegungszyklen gefangen sind durch die Parkinson-Erkrankung. Und dann drückt man auf einen Knopf und plötzlich können sie aufstehen, können sie Dinge machen. Und wenn man den Knopf wieder runterdrückt, ist der alte Zustand wieder da. Das sind Dinge, die aussehen wie Zauberei, sind sie aber nicht. Aber auch da gibt es wahnsinnig viele Probleme. Man implantiert das, aber nach 1-2 Jahren funktioniert es nicht mehr so gut. Warum nicht? Was kann man machen? Das heißt, Rainer, wir entwickeln uns auf der einen Seite mit Lichtgeschwindigkeit, auf der anderen Seite sind wir noch nicht dort angekommen, wo wir eigentlich hingehören. Hört sich an wie eine Diskrepanz. Vielleicht ist es aber auch ganz normal, die Entwicklung von Wissenschaft. Die Translation ist sehr viel schwieriger, als die Grundlagen peu à peu aufzuräumen und zu erklären.
Und Ziel unseres Podcasts ist es ja auch nicht, alle Fragen zu beantworten, sondern euch auf den aktuellsten Stand der Forschung zu bringen und auch darüber aufzuklären, welche Fragen noch offen sind, Und das hält den Betrieb ja auch spannend. Ne? Man muss ja auch ein bisschen noch was zu forschen haben für die nächsten Forschungsperioden. Es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, in der wir leben, kann man, glaube ich, sagen. Und das sieht man auch an den Fragen, die unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer uns gestellt haben. Wir haben auf jeden Fall Fragen von euch gesammelt und die werde ich dir jetzt gleich einfach mal stellen. Den wollen wir uns gleich widmen. Aber vorher gibt es wie immer für euch auch in dieser Folge unseren Neuro-Shortcut.
Wusstest du schon, dass der SFB 1280 auch ein Unterprojekt eigens für die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit besitzt? Das sogenannte Ö-Projekt widmet sich ganz der Wissenschaftskommunikation. Hier entstehen Medienproduktionen, Konzepte und Ideen für Formate, die fachübergreifend und vor allem außeruniversitär vermitteln, was im SFB erforscht wird, welche Ergebnisse er erzielt und zu welchem Zweck hier das Extinktionslernen eigentlich untersucht wird. Und so entstanden in den letzten Jahren auch dieser Podcast, Events in der Innenstadt Bochums, im Schauspielhaus, Radiobeiträge, Interviews, ein Witcast, öffentliche Kinoabende, Diskussionsrunden und ein eigener Kurs für junge Menschen im sogenannten Schülerlabor. Derzeit arbeitet das Ö-Projekt an einer eigenen Wanderausstellung, die das Extinktionslernen räumlich erfahrbar macht und die zeigt, wie eigentlich im SFB gearbeitet wird. Und zu guter Letzt erscheint Anfang 2025 eine eigene kostenlose Publikation nur zum Extinktionslernen. Das Wissenschaftsmagazin der Ruhr-Uni Bochum, Rubin, porträtiert und zeigt in Bilderstrecken, Interviews und Reportagen den SFB 1280 in seiner ganzen Breite. Den Link zu einigen Vorabveröffentlichungen findet ihr schon jetzt in den Shownotes.
So, wir sind immer noch in unserem Staffelfinale und beim großen Ask Me Anything mit Professor Ono Güntekin. Wir haben eure Fragen gesammelt, anonymisiert und ich gehe jetzt einfach mal hier so rein und fange mit einer Frage an, die die Neurowissenschaft betrifft. Eine Wissenschaft, die irgendwie in allem drin zu stecken scheint und eigentlich so ein eigenes Feld mittlerweile fast schon ist. Darum geht es auch. Die Frage lautet, warum ist die Psychologie eigentlich auch so sehr in die Hirnforschung involviert? Ich dachte immer, Neurowissenschaft ist eher etwas Medizinisches oder in der Biologie angesiedelt.
Also wer immer das gefragt hat, hat bei allem recht, aber dazu muss man sagen, dass die Neurowissenschaft ja ein neues Fach ist, das aus verschiedenen Fächern entstanden ist. Mhm. Es gibt die zellulären Menschen, die aus der Biologie häufig kommen oder auch aus der Biochemie. Es gibt die Leute, die sich für klinische Phänomene interessieren, also Erkrankung, meist Erkrankung des menschlichen Gehirns. Und es gibt die Menschen, die sich für Kognition, Lernen, Gedächtnis interessieren. All diese Leute tragen zur Neurowissenschaft bei. Wenn man jetzt auf eine riesengroße neurowissenschaftliche Tagung geht, zum Beispiel die Society for Neuroscience Tagung einmal im Jahr. Die hatte in ihren Peakzeiten fast 40.000 Teilnehmer. Das sind also wahnsinnig viele Menschen, die da zusammenkommen. Und dann jetzt einfach mal die Statistik macht, welche Art von Neurowissenschaft gibt es denn da? Da sieht man riesig große Mengen von zellulären Neurowissenschaftlern. Da ist fast kein Psychologe dabei. Da gibt es unglaublich viele Menschen, die machen klinische Neurowissenschaft. Da sind schon einige Psychologen dabei, aber auch sehr viele Mediziner. Und dann gibt es ganz viele Leute, die machen so etwas wie kognitive Neurowissenschaft und das sind dann hauptsächlich Psychologen. Mhm. Mit anderen Worten, es ist nicht so, dass die Neurowissenschaft immer nur mit dem Psychologen zusammenarbeitet, sondern es kommt darauf an, welche neurowissenschaftliche Frage man stellt. Und da die Neurowissenschaft dabei ist, ein eigenes Forschungsfeld zu werden, aber es noch nicht ganz ist, nähert sie sich ja im Grunde aus den klassischeren Fächern. Und dort, wo Kognition, Lernen, Gedächtnis eine Rolle spielt, da sind wir Psychologen halt diejenigen, die größten Beiträge leisten. Und deshalb sind so viele Psychologen in diesem Feld. Aber viele meiner Psychologiekollegen sagen, es ist ja nicht alles Neurowissenschaft, was wir Psychologen machen. Vollkommen richtig. Es gibt ganz viel Psychologie außerhalb der Neurowissenschaft. Es ist also hybrid. Es gibt neurowissenschaftliche Psychologen und nicht neurowissenschaftliche Psychologen. So wie es Neurowissenschaftler gibt, die nichts mit Psychologie zu tun haben.
Man kann jetzt aber noch nicht Neurowissenschaften rein studieren, oder? Man
muss doch, erst an einigen Orten, also vor allen Dingen in den USA, in England geht das schon, aber auch an einigen Orten in Deutschland. Okay. Es etabliert sich, also wir erleben gerade den historischen Prozess. Wenn man sich das vorstellt, dass es früher ja nur die Philosophie gab.
Ja.
Und dann hat sich irgendwann die Physik abgespalten, die Chemie abgespalten. Das heißt, die Philosophie hat immer mehr Kinder, Töchter, Jungs und Sonstiges gekriegt, bis sie dann im Grunde ein Fach wurde, das ja in der Geisteswissenschaft heute schlummert. Und genau das sehen wir im Moment mit der Neurowissenschaft. In 30 Jahren wird es ganz normal sein, Neurowissenschaft zu studieren. Und dann wird es eine Heterogenität innerhalb der Neurowissenschaft geben, wie es sie heute in der Physik gibt. Theoretische Physik, experimentelle Physik und so weiter und so fort.
Spannend. Hier habt ihr es zuerst gehört. Wir kommen aber zur Dark Side auf Neurowissenschaft oder Hirnforschung. Warum arbeitet die Hirnforschung so viel mit Tieren? Wollen wir nicht eigentlich etwas über das Menschengehirn erfahren? Da gibt es doch bestimmt Unterschiede, hat jemand gefragt.
Absolut. Das menschliche Gehirn ist anders aufgebaut als das Gehirn von anderen Lebewesen. Und es kommt jetzt auf die Fragestellung an. Wenn wir allgemeine Prinzipien verstehen wollen, wie zum Beispiel kommunizieren Nervenzellen untereinander, wie entsteht Gedächtnis, wie verändern sich Synapsen im Sinne von Gedächtnisprozessen, dann erstens können wir das am menschlichen Gehirn gar nicht untersuchen, weil wir wirklich ins Gehirn hinein müssen, weil wir diese Synapsen sichtbar machen wollen. Das müssen wir dann tierexperimentell machen. Und es gibt Dinge, die genuin menschlich sind. Also wenn ich Sprache im Gehirn verstehen will, dann kann ich das gar nicht anders, als beim Menschen zu untersuchen. Das heißt, wir brauchen beides, weil die neurowissenschaftliche Studie braucht die Details, sie braucht Prozesse und es ist auch absolut legitim zu sagen, ich vergleiche die Neurowissenschaft. Ich möchte verstehen, wie unser Gehirn in der Evolution entstanden ist. Und kann ich durch den Vergleich von verschiedenen Lebewesen eventuell auch über unser menschliches Gehirn mehr verstehen, als ich es bei dem Studium des menschlichen Gehirns alleine könnte. All das sind Möglichkeiten, die wir nutzen.
Mir kommt zu einer Frage, ich weiß nicht, ob die Person vielleicht kürzlich aus einer Beziehung geflogen ist oder sie selber beendet hat. Es bezieht sich auf jeden Fall auf Erinnerungen. Und es geht in der Frage darum, wie es dazu kommt, dass man sich die Vergangenheit oft so schön malt, also quasi eine rosarote Brille aufsetzt. Und war ja eigentlich alles ganz gut und gar nicht so schlecht. Und ja, woran das liegt, dass man sich an die schlechten Sachen nicht so wirklich gut erinnern kann oder erinnern will?
Also erstmal ist es wirklich eine spannende Frage, eine schöne Frage. Und wie immer bei spannenden und schönen Fragen gibt es keine wirklich gute Antwort, sondern nur Vermutung. Erstmal glaube ich nicht, dass man, wenn man in die Vergangenheit geht, nur Schönes sieht. Ja. Also das ist jetzt sozusagen eine Darstellung, die vielleicht in der Beziehung mal so war. Irgendwie hat eine Beziehung ja immer mal wunderbar angefangen. Und es kann ja aber auch außerhalb der Beziehung so sein. Also es kann sein, dass das gar nicht immer stimmt. Aber wenn das so bei einigen Dingen so ist, so liegt das zum Teil daran, dass natürlich in der Vergangenheit die Probleme, die ich damals hatte, irgendwann sich entweder aufgelöst, gelöst oder von sich alleine gelöst haben. Wenn ich heute in meinem tagtäglichen Einerlei natürlich denke, oh Gott, ich muss das noch machen und wie soll ich das machen? Oh Gott, das wird schwierig. Das Gespräch, da fürchte ich mich ein bisschen davor. Das heißt, heute bin ich auch gefangen in meinen Alltagsproblemen. Die sind natürlich in der Vergangenheit vergangen. Das heißt, es kann sein, dass ich das heutige stressiger erlebe, weil ich die Aufgaben noch vor mir habe. In der Vergangenheit sind die Aufgaben natürlich in der Vergangenheit und sie sind gelöst, nicht gelöst, aber sie haben sich irgendwie...
Wir haben ja überlebt anscheinend.
Wir haben überlebt, ja. Wir haben überlebt, ganz genau. Das kann zu diesem positiven Erleben beitragen.
Es war nicht alles gut früher.
War nicht alles gut, nein, wirklich nicht.
Das finde ich eine richtig gute Frage, das könnte irgendwie auch der Subtitle unseres Podcasts sein. Warum kann ich mich oft daran erinnern, dass ich etwas vergessen habe, aber nicht daran, was ich vergessen habe, wenn ich mich doch schon daran erinnere, dass ich was vergessen habe?
Das ist eine super spannende Frage. Und natürlich habe ich keine gute Antwort, aber ich probiere es. Also, es gibt ganz viele verschiedene Phänomene, die unter diesem Label subsumiert werden müssen, also eingeordnet werden müssen. Eines von diesen Dingen ist ja, dass man im Deutschen sagt, es liegt mir auf der Zunge. Ja. Aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Wie hieß der Sänger nochmal? Der, ah, Gott, 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 irgendwas mit, ich komme nicht drauf. Das kann zwei Gründe haben. Die erste ist, dass ich zum Beispiel, ich will an Elton John denken und jetzt fällt mir irgendwie kein Beispiel dafür ein.
Dann denkt man an John Lennon.
John Lennon, ja. Vielen Dank, Anna. Vielen Dank. Und ich denke dauernd an John Lennon. John Lennon hemmt Elton John. Das heißt, ich muss mir vorstellen, in meinem Gehirn gibt es eine Elton John-Gruppierung von Nervenzellen und eine John Lennon-Gruppierung. Und die eine ist stärker als die andere, sodass ich an die andere nicht drankomme. Wenn ich also an das, was ich drankommen will, nicht drankomme, weil mir dauernd was anderes einfällt, dann muss ich einfach dieses Problem vergessen, normal weiterleben und plötzlich poppt das, was ich suche, auf, weil das Ganze ist vergessen. Die Inhibition des einen auf den anderen ist weg und dann habe ich gute Möglichkeiten, da dran zu kommen. Es kann aber auch sein, dass mir es nicht einfällt, ohne dass was andere das unterdrückt und überschattet. Dann hilft nur starkes Nachdenken, weil dann liegt ein anderes Phänomen vor. Dann ist es so, dass wenn ich mir vorstelle, nehmen wir nochmal Elton John, und ich gebe jetzt eine vollkommen verrückte Zahl, 10.000 Nervenzellen repräsentieren Elton John in meinem Gehirn. Einige davon haben etwas mehr mit seinen Brillen zu tun, einige mit seinen Liedern, andere irgendein Konzert, das er mal gegeben hat, ein Cover, das ich gesehen habe. Jedes von diesen Neuronen trägt ein bisschen zum Elton John-Bild bei. Und jetzt brauche ich, um wieder eine fiktive Zahl zu nennen, 6000 von diesen Neuronen, die aktiv sind, damit ich das bewusste Erleben habe, mich an ihn zu erinnern.
Ja.
Jetzt sind es aber 5500. Ich spüre schon, dass ich ihn habe und dass ich es weiß,
aber
ich kann es nicht aktivieren. Was ich dann machen muss, ist, dass ich denke, woran könnte ich denken? Wo habe ich ihn gesehen? Wo habe ich mal ein Lied von ihm gehört? Gibt es irgendetwas an seinem Auftreten, das sehr typisch für ihn ist? Ich gehe den ganzen Lösungsbereich ein und versuche, Herzneuron, Brillenneuron, werde aktiv, dass ich die 6000er-Marke überschreite. Und dann komme ich eventuell drauf.
Oh, da habt ihr jetzt hier einen richtig guten Hinweis, wie man nachdenkt. Das heißt, man denkt sich, okay, was zeichnet die Person aus? Und all diese Kontexte aktiviert man dann auch.
Richtig.
Sodass dann aus dem Brillengedächtnis, was jetzt gerade gar nicht mit Elton John zu tun hat, kommen dann nochmal 500, 900.
Genau. Und da gibt es natürlich noch, du hast ja gerade von einer dunklen Seite gesprochen, da gibt es noch die dunkle Seite. Lieber Rainer, heute Abend haben du und ich ungefähr 60.000 Nervenzellen weniger in unserem Gehirn. Und das liegt nicht an diesem Podcast, sondern das liegt daran, dass das jeden Tag einfach passiert. Wir verlieren jeden Tag Nervenzellen. Wenn du dir vorstellst, dass jede Nervenzelle 10.000 bis 15.000 Synapsen hat, dann verlieren wir jeden Tag 60.000 Mal, sagen wir mal, 15.000 Synapsen. Das ist keine gute Nachricht.
Nee.
Und ich will dir jetzt ein großes Geheimnis verraten. Du bist ja deutlich jünger. Du wirst es nicht spüren, aber ich mit meinen 66 Jahren, ich fange es an zu spüren. Und das bedeutet, dass jetzt irgendeine Erinnerung, die ich in mir trage, die, um jetzt nochmal die fiktive Zahl von 6.000 zu nehmen, 6.000 aktivierte Nervenzellen braucht, damit sie bewusst ist. Wenn ich jetzt jeden Tag immer von diesem spezifischen Gedächtnis mal 1, mal 2, mal 10 Neuronen verliere, dann rutsche ich eventuell irgendwann an einen Schwellenwert, an dem ich zwar noch das Gefühl habe, da gab es etwas, aber die Erinnerung nicht mehr aktivieren kann. Und das dunkelste aller neurowissenschaftlichen Geheimnisse ist, mein Gehirn und ich fürchte auch dein Gehirn ist voll, quasi wie Schrottautos in der Wüste, abgelegte Autos, die nicht mehr fahren, die irgendeinem mal gehört haben, man weiß es nicht mehr. Das sind Erinnerungsreste, die wir haben, die einfach ihre Neuronenzahl verloren haben, um aktiviert zu werden, aber die noch existieren. Und die schleppen wir halt eine ganze Weile mit uns rum. Diese Nervenzellen werden aufgesogen werden von anderen Gruppen von Nervenzellen. Die werden verwendet, die sind ja nicht tot. Aber die spezifische Kombination, die eine bestimmte Erinnerung ausgemacht hat, diese spezifische Kombination, an die kommen wir eventuell nicht mehr dran, weil die Neuronengruppe einfach zu klein geworden ist, um aktiviert zu werden. Das ist, um unsere Zuhörer mal so richtig in eine depressive Stimmung zu bringen.
Das ist wirklich das Traurigste, was ich seit langem gehört habe. Das ist einfach, die ist noch da, aber wir kommen nicht dran. Und das jetzt zu wissen, macht mein Leben jetzt auch nicht besser.
Darf ich ein kleines Highlight, damit der Tag nicht dunkel endet.
Gerne.
Wobei ich nicht weiß, ob das Highlight wirklich ein Highlight ist. Es gibt ganz klassische Experimente, hochgradig umstritten, aber sehr spannend. Ein kanadischer Neurologe, Wilder Penfield, hat angefangen bei Hirnoperationen, bei denen die Person wach sein muss, weil sie Rückmeldung geben muss über das, was sie jetzt gerade spürt, wenn man Elektroden einführt, hat die Versuchsperson, also die Patienten, gefragt, ob er ungefähr 10, 15 Minuten der Operation auch für Grundlagenforschung investieren könnte. Man ist als Patient in dieser Situation natürlich in einer schlechten Verhandlungsposition. Die meisten haben zugesagt. Und bei schwachen Stimulationen von bestimmten Cortex-Arealen sagen die Leute plötzlich, wow, jetzt bin ich in meinem Kinderzimmer. Das muss noch Vorschule gewesen sein. Meine Mutter, mein Gott, war sie damals jung. Dieses Kleid, stimmt. Sie trug lange Zeit dieses Kleid. Ich sehe alles ganz klar. Hat Wilder Penfield in diesem Augenblick eine tote Nervenzellgruppe aktiviert, sodass wir uns wieder daran erinnern können, die aber ansonsten nicht mehr zugänglich war? Oder ist dieses Pseudogedächtnis in dem Moment entstanden, weil er verschiedene Gruppierungen von Nervenzellen durch seine letztendlich grobe Stimulation kombiniert hat und wir das subjektive Gefühl haben, wir hätten das damals erlebt? Aber vielleicht war es nie so.
Als Memory.
Genau, exakt. Spannend, nicht wahr?
Super spannend. Mein Gott, ich habe jetzt gerade, das ist eine Achterbahn der Gefühle, aber ich kann vielleicht inhaltlich an das, was du gerade gesagt hast, anknüpfen. Es gab nämlich auch eine Frage, die uns gestellt wurde, dass alle immer sagen, dass wenn man älter wird, es immer schwerer ist, was Neues zu lernen, ob das stimmt und woran das liegt. Vielleicht könnte es daran liegen, was du gerade gesagt hast, Aber wir hören auch immer wieder, dass Neuroplastizität auch bis ins hohe Alter möglich ist. Also kann es ja auch die Möglichkeiten geben, neue neurale Verbindungen herzustellen im Gehirn.
Auf jeden Fall. Alles andere wäre ja für mich eine katastrophale Nachricht, wenn ich ab jetzt nicht mehr lernen könnte. Menschen können noch bis zu ihrem Todestag lernen. Das ist unbenommen. Es ist nur die Frage, ob sie genauso effizient lernen und genauso schnell lernen. Und da gibt es Gründe, warum das eventuell nicht mehr ganz der Fall ist. Neue Lernprozesse werden häufig angestoßen durch ein Erstaunen. Man hat etwas gelernt, oh, damit hatte ich nicht gerechnet. Das hat viel mit dem Neurotransmitter Dopamin zu tun. Die Zellen, die Dopamin produzieren, werden über die Lebensjahre weniger. Das heißt, die Dopaminfreisetzung wird weniger. Das heißt, dieses Gefühl des, wow, das ist ja interessant, könnte weniger werden. Das sind also Dinge, die das Lernen nicht verunmöglichen, aber eventuell schwieriger machen. Aber, und jetzt muss ich mal eine Lanze fürs Internet brechen und überhaupt für Medien und so weiter und so fort. Wenn man sich die Kurven des geistigen Abstiegs des Menschen über Lebenszeit anschaut, wird man natürlich hochgradig depressiv. Schon mit 13, 14, 15 Jahren fangen einige kognitive Fähigkeiten an, rapide runterzugehen. Dazu gehört zum Beispiel ein Phänomen, das wir alle kennen. Spiel niemals Memory gegen einen Achtjährigen. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Das heißt, wir können dieses visuelle Kurzzeitgedächtnis und aber auch Arbeitsgedächtnis, das kriegen wir einfach als Erwachsene kaum noch so hin wie ein Achtjähriger. Und alles andere geht auch langsam runter. Dachte man, seitdem es Internet gibt, gibt es eine Kurve, die nicht mehr abwärts geht. Und das ist das semantische Wissen. Das heißt, seitdem es Internet gibt, kommen Menschen so viel leichter an Informationen und mit so viel mehr Spaß an Informationen, dass es eine Kurve gibt, die einfach ungefähr so bleibt, wie sie mal war. Und das ist eben das Wissen um die Welt, um Zusammenhänge und all dieses Zeugs. Das heißt, technische Hilfsmittel können uns helfen, diesen kognitiven Decline über das Älterwerden zumindest in einigen Punkten zu verbessern.
Es gibt ja auch Apps, mit denen man so ein bisschen den Geist trainieren kann.
Die sind zwar hoch umstritten, aber zumindest Internet als solches hilft.
Dass es auch mal hier gesagt wird, finde ich gut, denn ihr hört ja diesen Podcast gerade auch über das Internet, bildet euch. Und ich hoffe, dass ihr da mehr von eurer Hirnkapazität nutzt als bloß 10%. Das ist nämlich auch eine Frage, die uns gestellt wurde. Es ist ja der Klassiker, ich glaube, zurückzuführen auf ein Albert Einstein-Zitat. Die Frage lautet, ob wir wirklich nur 10% unserer Hirnkapazität nutzen.
Nein, aber es ist eine Frage wie, wenn man einen Schaltwagen fährt. Nutzen Sie alle 5 Schaltgänge zeitgleich? Natürlich nicht.
Nein.
Sie benutzen den ersten, den zweiten, den dritten und so weiter. Das heißt, Sie haben nicht zu viel Geld für Ihr Schaltgetriebe ausgegeben, aber Sie fahren unterschiedlich schnell und brauchen natürlich dann unterschiedlich schnelle und effiziente Umsetzung. Und das Gleiche gilt für das Gehirn. Ich brauche 100% meines Gehirns, aber nicht in jedem Augenblick brauche ich mein gesamtes Gehirn, sondern ich unterhalte mich jetzt gerade sehr schön mit Rainer, wir machen einen Podcast, danach werde ich wieder runtergehen, dann kümmere ich mich darum, wie ich einen Kaffee zubereite, dann rufe ich meine Frau an und dann geht es vielleicht um das Abendessen und so weiter und so fort. Jedes von denen sind unterschiedliche Anforderungen. In der Summe brauche ich 100% meines Gehirns, aber nie zu jedem Augenblick das Ganze.
Würde mich interessieren, wie viel Prozent ohne Günterkühn jetzt für die Beantwortung dieser Fragen braucht. 3 Fragen aus der Community haben wir noch. Ich fand die nächste irgendwie, fand ich auch sehr schön. Ich habe in einem Roman gelesen, dass Menschen abstrakte Gedanken und Ideen haben, weil wir einen so großen Kortex haben. Stimmt das? Also können Lebewesen, die einen nicht so großen Kortex haben, nicht abstrakt denken, zum Beispiel über die Zukunft?
Eventuell. Das ist eine wirklich schöne Frage. Man kann diese Frage natürlich so nicht hundertprozentig beantworten, aber es sieht mehr und mehr danach aus, als ob nicht die Kortexgröße, sondern die Anzahl der Nervenzellen im Kortex bzw. in diesen Regionen eine wichtige Rolle spielt. Und zwar geht es vor allen Dingen um die Regionen des Gehirns, in denen die sogenannten assoziativen Nervenzellen beheimatet sind. Assoziativ bedeutet, diese Nervenzellen repräsentieren nicht einen sensorischen Eingang, sehen, hören, fühlen. Und sie sind auch nicht daran beteiligt, wie Handlungen ausgeführt werden, also Motorik, sondern sie vermitteln dazwischen.
Ja.
Die sind in Lernprozesse eingebunden, in Gedächtnisprozesse eingebunden. Und diese Nervenzellen, je mehr wir davon haben, desto schneller kommen wir auf neue Ideen, desto abstrakter können wir denken, desto mehr erkennen wir Zusammenhänge zwischen verschiedenen Dingen, die sonst vielleicht verborgen wären. Und insofern scheint das wirklich zu sein, dass die Anzahl der Nervenzellen eine wichtige Rolle spielt. Und insofern kann man die Frage bejahen, Mit der Einschränkung ist es nicht die Größe, sondern die Anzahl der Nervenzellen und ist auch nicht jede Nervenzelle, sondern wahrscheinlich die assoziativen.
Die meisten Zellen, die wir im Körper haben, sind ja eigentlich fremde, nämlich Bakterien in unserem Darm. Mhm. Ich glaube, fast mehr als Körperzellen, oder? Ist das?
Das weiß ich nicht genau. Es sind ungefähr 3 Kilogramm für einen erwachsenen Menschen.
Unglaublich viel. Und darum ging es auch in einer Frage, weil es in unserem Podcast auch mal um den Darm ging und man ja auch jetzt aus anderen Quellen immer wieder hört, der Darm sei so etwas wie das zweite Gehirn. Kann man das so sagen? Ist das eine
verkürzte Behauptung? Das ist eine vielleicht etwas gekürzte Behauptung, aber es ist ja nicht falsch. Wir haben tatsächlich eine durchaus große Anzahl von Nervenzellen in unserem Darm. Erstmal, weil der Darm sich ja auch bewegen muss. Auch der Magen muss sich ja bewegen. Das heißt, da müssen Muskeln aktiviert werden. Das sind die glatten Muskeln. Der muss ja irgendeiner diesen Job erledigen und dafür gibt es Nervenzellen. Diese Nervenzellen kommunizieren mit dem Gehirn, aber sie haben auch schon ein sehr großes Eigenleben. Und was man eben neu hat und herausgefunden hat, und das ist wirklich sehr spannend, wir haben ganz viele Nervenzellendigungen im Darm, die die ganze Zeit abtasten, was wir denn so gegessen haben. Und das wird dem Gehirn mitgeteilt und das könnte einer der Gründe sein, warum zum Beispiel Schwangere manchmal so besonderen Appetit entwickeln. Also der Klassiker ist ja irgendwie saure Gurken oder so, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Der Hintergrund ist wahrscheinlich der, wenn wir, um saure Gurken mal zu nehmen, saure Gurken essen, passiert das ja irgendwann dann auch unseren Darm. Und das wird dann detektiert von diesen Nervenzellen des zweiten Gehirns, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, und wird dem Gehirn mitgeteilt. Das heißt, das Gehirn und somit auch das Nervensystem im Darmbereich lernt, aha, saure Gurke gegessen, hinterher schmeckt es im Darm so und so. Wenn ich jetzt hinterher einen spezifischen Hunger habe, ich brauche, weil das Kind sich in mir entwickelt, ganz bestimmte Aminosäuren, daran fehlt es, dann kann man die Erinnerung wahrscheinlich wachrufen, Moment mal, die waren doch in den sauren Gurken drin oder im gestippten Hering oder was auch immer.
Krass.
Und das könnte die Erklärung für diesen spezifischen Hunger sein. Wie gesagt, ist noch ein bisschen spekulativ, aber könnte zutreffen. Und insofern unterschätzt den Darm nicht. Da wird auch ein bisschen gedacht.
Das ist gut. Ich habe mich immer gefragt, wie denn der Körper weiß, was er braucht. Aber er tastet das ab und hat quasi auch gelernt, das war gut. Und
genau.
Da war das Wahnsinn.
Wobei man eins sagen muss, wenn die Leute sagen, mein Bauchgefühl sagt mir, ich sollte nicht nach Italien Urlaub fahren, dann glauben manche Menschen, weil das so eine Art Sprichwort ist, das würde im Darm passieren. Nein, das passiert im Gehirn und nicht im Darm.
Okay.
Also das sollte man klarstellen.
Das Bauchgefühl aus dem Kopf. Die letzte Frage aus der Community von einer Nachwuchswissenschaftlerin oder einem Nachwuchswissenschaftler, ich weiß es nicht. Ich studiere im Bachelor und habe eine Idee für ein Forschungsprojekt. Als Student habe ich ja keine Mittel und auch kein Labor. Gibt es eine Möglichkeit, trotzdem auch jetzt schon an etwas Eigenem zu forschen?
Auf jeden Fall. Man muss sich dann an einen Dozenten, eine Dozentin wenden, die dafür in Frage kommen könnte. Manchmal sind es natürlich so Ideen, die so leicht klingen, aber eigentlich kaum umsetzbar sind oder zumindest eine riesige Forschungstätigkeit erfordern. Aber wenn man das runterbricht auf die und die Fragestellung, das ist ja dann im Grunde ein Teil davon. Also voilà, warum sollten wir die Bachelorarbeit nicht bei uns in der Biopsychologie machen können?
Also auch hier wieder, auf die Menschen zugehen, kommunizieren,
unbedingt.
Netzwerke schließen.
Genau.
Und die Kapazitäten nutzen, die wir hier haben. Und die,
absolut. Und also am besten in Bochum studieren und genau diese Sachen machen.
Ich habe noch eine ganz kleine Frage von mir zum Abschluss, eine inhaltliche, ob du vielleicht mal kurz erklären kannst, was Bewusstsein ist.
Ja, das ist ja so eine ganz kleine, randständige Frage, die lässt sich ja ganz einfach klären. Ja, also ist Bewusstsein an Menschsein und vielleicht an Sprache gekoppelt? Die Antwort ist nein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass andere Lebewesen auch Bewusstsein haben. Wir können sie natürlich nicht fragen, so wie ich dich nicht fragen kann. Ich kann dich fragen, ob du Bewusstsein hast. Du wirst sagen, ja, aber ich muss dir glauben.
Ja.
Ich kann es nicht nachweisen, dass du es hast. Wir können aber Experimente durchführen, die mit einem bewussten Erleben einhergehen und andere, die ohne ein bewusstes Erleben einhergehen. Und dann sehen wir typische Muster im Gehirn. Ein Reiz oder irgendetwas, das du verarbeitest, das mit einem bewussten Erleben einhergeht, führt zu einer Aktivierung. Entschuldigung, ich fange jetzt nochmal mit dem Wasserglas an, um es etwas konkreter zu machen. Schaue ich das Wasserglas an und ich habe ein bewusstes Erleben dieses Wasserglases. Dieses Wasserglas wird in meinem visuellen Kortex repräsentiert und ich könnte jetzt nachweisen, wenn mir zum Beispiel du oder der Philipp irgendwelche EEG-Kappen oder sonstiges aufsetzen würde, dass es eine Aktivierung in meinen visuellen Arealen gibt für diesen Stimulus, für das Wasserglas. Gleichzeitig würde man zeigen, dass in meinem präfrontalen Kortex eine spezifische Aktivierung ebenfalls für dieses Wasserglas gibt. Woran ich zum Beispiel die ganze Zeit nicht gedacht habe, ist, dass ich die ganze Zeit einen Schuh an meinem rechten Fuß trage. Wow. Aber jetzt denke ich daran. Und in diesem Augenblick repräsentiere ich das somatosensorische Gefühl meines Fußes und mein präfrontaler Kortex switcht. Was passiert, wenn ich jetzt das Wasserglas bedenke und nicht an einen Fuß denke? Dann ist es so, dass mein Fuß durchaus immer noch in meinem Kortex repräsentiert ist, aber er ist sehr schwach repräsentiert und nur in den sensorischen Arealen. Er ist nicht in meinem präfrontalen Kortex repräsentiert. Wenn das eine Signatur von Bewusstsein ist, weil es bei uns so ist und wir das bei anderen Lebewesen untersuchen, gibt es wahrscheinlich sehr viel mehr Lebewesen, die das haben. Es könnte sein, dass Bewusstsein nichts ist, was uns auszeichnet, sondern was den allermeisten Tieren gegeben ist. Aber wir uns das so als etwas so Großartiges vorstellen, weil wir die Hirnmechanismen noch nicht verstanden haben. Das wäre die gute oder die schlechte Nachricht, je nachdem, wie du es drehst.
Wenn Astronomen sich mit dem Universum beschäftigen, dann stoßen sie immer wieder an die Unendlichkeit und auch an die Grenzen der Physik und müssen irgendwann akzeptieren, bis hierhin können wir unsere Berechnungen vornehmen und ab dann glauben wir an Gott oder lassen es einfach sein oder akzeptieren diese Grenze. Wie ist das in der Hirnforschung? Müsst ihr auch lernen, mit diesen Grenzen umzugehen?
Wir müssen innerhalb der Grenzen unserer Lebenszeit damit umgehen, weil irgendwann bin ich tot und dann ist noch bei weitem nicht alles erforscht, was ich gerne wissen würde. Und den Physikern geht es ja auch so. Deshalb fange ich nicht an, Gott zu glauben. Also mir persönlich geht das so. Aber das ist ja eine private Entscheidung, die jeder treffen muss. Ich glaube nicht, dass eine ungelöste Frage zwangsläufig mit Gott oder etwas Metaphysischem beantwortet werden muss, weil das würde ja das Ende von Wissenschaft bedeuten. Wissenschaft bedeutet, sich nie zufrieden zu geben mit einer nicht vollständigen Erklärung. Ob es irgendwann mal Dinge geben wird, die auch in Tausenden von Jahren nicht beantwortet werden können, das mag sein. Aber im Moment sehe ich eigentlich offene Horizonte. Das Einzige, was die Horizonte etwas verschließt, ist unsere Lebenszeit.
Aber das Gehirn ist schon mit die komplexeste Struktur, die wir kennen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Oder? Hast du eine Lieblingshirnregion? Vielleicht mal was Einfaches zum Schluss.
Oh, die wechselt ständig. Ja? Also ich habe jede Woche einen anderen Favoriten. Also der präfrontale Kortex gehört natürlich immer dazu. Mal ist es das Dopamin. Im Moment finde ich also die Substantia grisea centralis sehr interessant. Es ist einfach eine ganz, ganz alte Motorregion, phylogenetisch uralt, geht 400 Millionen Jahre zurück. Das war quasi unser alter Motorkortex. Da sind so die ganzen Reflexe drin. Und wie die aufgebaut ist, finde ich faszinierend. Aber nächste Woche würde ich dir schon wiederum was anderes nennen.
Aber kannst du denn, wenn du jetzt auch auf deine Karriere zurückschaust, sagen so, was eine Forschung ist, auf die du besonders stolz bist oder eine Studie, wo du sagst, das bleibt bestehen, da muss ich sagen, geil, dass ich oder dass wir das gemacht haben.
Also vielleicht, wenn ich irgendwann mal zurückblicke und sage, das bleibt, dann glaube ich, dass das Thema, dass Vögel nicht nur so intelligent sind, sondern auch, wie sie diese Intelligenz in ihrem Gehirn erzeugen, dass das Wie doch durch mich sehr stark vorangetrieben wurde und dadurch ein neues Forschungsgebiet entstanden ist. Das wäre wahrscheinlich eins von den Dingen, auf die ich stolz wäre. Aber wenn du in die Details gehst, ganz viele Experimente, auf die ich natürlich stolz bin, die teilweise einfach so kindisch stolz sind, manchmal auch zu Recht stolz. Also wir alle blicken auf ein Leben zurück mit vielen Höhepunkten und einigen Tiefen, aber hoffentlich wesentlich mehr Höhepunkten.
Ich fand, dieses Gespräch war ein einziger Höhepunkt, lieber Ono. Danke, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen, Einblicke zu geben in deine Arbeit, mit uns zusammen zurückzuschauen, ein bisschen vorauszuschauen, deine Begeisterung mit uns zu teilen und an deinem Engagement teilhaben zu lassen. Als Sprecher bist du auch mit deiner Art zu kommunizieren und Menschen zu verknüpfen, Menschen zusammenzubringen, ja auch, würde ich sagen, ein Beispiel für den Geist, der hier im SFB 1280 herrscht, über den wir oft gesprochen haben. Und auch in der nächsten Staffel hoffentlich noch häufig sprechen werden. Es geht ja mit uns weiter. Wir wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Erfolg für die nächste Förderperiode. Das läuft jetzt alles an. Das sind jetzt alles hier so bürokratische Sachen, mit denen ihr euch als Hörerinnen und Hörer natürlich nicht befassen müsst. Für euch gilt nur, es geht mit uns weiter, mit den Inhalten, mit tollen Gesprächen, mit tollen Interviewpartnerinnen und Partnern und natürlich auch mit neuen Gedichten. Denn wie auch in der vergangenen Staffel und in dieser Staffel wird es auch in Zukunft immer wieder von mir poetische Zusammenfassungen geben, so wie auch heute. Ich will mir ganz besonders viel Mühe geben für dich, lieber Onur. Aber danke dir erstmal, dass du da warst.
Ich danke dir und danke dir ganz besonders, dass du uns und die Zuhörerinnen und Zuhörer durch diese Staffel trägst. Ohne dich wäre das alles nicht gelaufen. Du machst einen super Job. Danke dir.
Danke. Und diesen Dank gebe ich natürlich weiter an das tolle Team hinter den Mikrofonen, an Philipp Blömecke an der Technik und der Redaktion, an Lisa Bischoff, die damals auch das mit ins Leben gerufen hat und die Redaktion lange begleitet, an Sandra Lind, die Koordination und an Mathis Lüttmann. Danke an das ganze Team und an den SFB 1280. Euch alles Gute. Danke, dass ihr zugehört habt. Schaltet auch bald wieder ein, wenn es weitergeht. Und jetzt viel Spaß beim Gedicht. Die Welt, in der wir leben, ist ein einziges Wunder. Doch auch Wunder liegen manchmal Gesetzen zugrunde. Gesetzen der Chemie und der Mathematik, der Biologie und natürlich Physik. Theoretisch können Zahlen uns alles erklären. Aber manchmal, ganz ehrlich, auch ganz schön verwirren. Was noch wichtiger ist als Zahlen, Daten, Fakten, ist die Neugier, mit der wir das Leben betrachten. Wenn man neugierig ist, dann ist alles interessant. Man nimmt von sich aus das Heft der Forschung in die Hand, dann ist die Welt ein Labor, das ganze Leben ein Versuch, doch am Ende erliegst du so auch einem Fluch. Denn die Tage sind kurz, sie haben nur 24 Stunden. Das ist natürlich viel zu wenig für all die Fragen, die uns wundern. Darum ist es hilfreich, wenn man Forschung mit anderen teilt. Und das am besten noch in einem Sonderforschungsbereich. Die weltbeste Übung in Interaktion. Ein Anreiz zu stetiger Kooperation. Gemeinsame Arbeit mit Fokus auf ein Ziel. Ein Zehnkampf der Wissenschaft als Multidisziplin. Unser Forschungsfeld ist, wie ihr wisst, natürlich Extinktion. Und wir kommen immer wieder zu ganz neuen Konklusionen. Zum Beispiel haben wir bewiesen, dass der Kontext nicht nur wichtig ist. Wir haben auch herausgefunden, wo dieser Mechanismus sitzt. So schaffen wir die Grundlagen für gänzlich neues Wissen. Das kann dich zwar nicht daran hindern, Elton John zu vergessen, aber immerhin Erinnerungen auch dann noch aktivieren, wenn das Schicksal eigentlich vorsah, sie für immer zu verlieren. Und so forschen wir gemeinsam an etlichen Fragen, bringen neueste Technologien zum Tragen. Wir erzeugen ein Meer aus unendlichen Daten, doch dürsten nach Erkenntnis, denn die gibt es nicht gratis. Das Denken kann uns leider noch niemand abnehmen. Neue Daten sind toll, aber nicht gleich neue Theorien. Und das Ganze dann auch noch in die Praxis überführen, ist am Ende noch viel schwieriger als Grundlagen zu klären. Und trotzdem machen wir weiter. Und reden auch darüber. Über das Lernen, Vergessen und natürlich auch Erinnern. Und wir hoffen, wir konnten dich jeden Monat begeistern. Und danke, dass du dir für uns etwas Zeit nahmst. Auch wenn mit dem Alter der Dopaminspiegel sinkt, hoffe ich dennoch, dass dir dieser Podcast was bringt und du neugierig bleibst und noch mehr wissen willst. Wir sind bald wieder da mit den neuesten Trends. Du bist herzlich willkommen beim großen Wissenstransfer. Also lasst uns ins Gespräch kommen und voneinander lernen.
Das war Kannst du vergessen, der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Universität Bochum. Liked diese Folge, teilt sie, empfehlt uns weiter und abonniert unseren Kanal.